Herzlich willkommen zum SPB-Podcast. Mein Name ist Daniela Mietke und ich freue mich heute auf ein Gespräch mit Josefina Tlatla. Im SBB-Podcast sprechen wir über berufliche Bildung und Digitalisierung. Heute haben wir uns das Thema Online-Learning ausgesucht. Wir werden den Begriff Digital Game-Based Learning beleuchten und uns mit dem Learning-Management-System Moodle befassen und ein paar Aspekte davon betrachten. Josefina arbeitet in der SBB-Kompetenz in Bergedorf, dort im Fachbereich Sprache und Soziales. Ja, freue mich, Josefina, dass wir beide sprechen. Erzähl bitte mal, was machst du genau dort in Bergedorf?
Vielen Dank erstmal für die Einladung. Und in Bergedorf arbeite ich in einem Frauenprojekt, das Laura heißt. Und dort helfen wir Frauen aus Bergedorf in die Arbeit zu kommen, im besten Falle.
Mhm. Und was genau machst du?
Ich unterrichte Fachdeutsch. Mhm. Zu verschiedenen Berufsthemen, die wir dort haben. Und ich coache die Frauen auch im Einzelgespräch und schreibe mit denen Bewerbungen, Lebensläufe.
Mhm. Die Frauen, die bei Laura teilnehmen, kommen aus unterschiedlichen Ländern, nehme ich an. Kannst du mal so grob beschreiben, welche Kulturen vertreten sind?
Also wir haben viele Frauen momentan aus Eritrea. Und natürlich Syrien, Afghanistan ist immer viel vertreten. Und es sind schon unterschiedliche Kulturen natürlich, aber die Frauen sind generell eigentlich immer offen. Sie sind immer glücklich, da zu sein und kommunizieren miteinander komplett offen.
Ja, super schön. Das Thema unter das Projekt Laura würde ich gerne nochmal in einem Extra-Podcast besprechen, vielleicht mit dir und Kolleginnen, die vor Ort arbeiten. Und heute haben wir ja den Fokus gesetzt auf das Thema Online-Lernen, E-Learning. Wir wissen alle, dass wir unter Corona ganz schnell uns damit befassen mussten, auseinandersetzen mussten, wie funktioniert eigentlich digitales Lernen und unsere Fähigkeiten ausgebaut haben. Zum Teil natürlich zwangsläufig, zum Teil, weil es, glaube ich, auch einfach ein Trend der Zeit ist, das zu tun. Wenn wir nochmal auch auf deine Vorkenntnisse, die du mitbringst, schauen. Du hast studiert an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena, bist auch gerade mal vor anderthalb Jahren mit einem Bachelor erfolgreich aus dem Studium herausgegangen. Was genau hast du studiert und was ist der Zusammenhang zu dem Thema, das wir heute haben?
Ich habe Deutsch als Fremd- und Zweitsprache im Hauptfach und Psychologie im Nebenfach studiert. Und ein Teil unseres Studiums ist die Mediendidaktik, wo wir unter anderem geguckt haben, welche Programme, Internetseiten überhaupt möglich sind in der Lehre, vor allem im Fremdsprachenunterricht und auch das ausprobiert haben, geguckt haben, wie setzt man es um an praxisnahen Beispielen. Genau, das wäre, würde ich sagen, der Hauptschnittpunkt zur digitalen Lehre. Und dazu kommt, dass ich habe während Corona ausgebrochen ist, im Prinzip auch an der Uni noch Kurse belegt und habe dadurch auch die Online-Lehre an der Universität mitbekommen.
Mhm. Und du hast an der Uni mit welchem Learning-Management-System gearbeitet?
Auch Moodle.
Mhm. Wie hast du Moodle erlebt? Moodle werden wir gleich nochmal genauer beleuchten, aber wie hast du es erlebt?
Also ich fand Moodle immer praktisch und immer hilfreich. Wir hatten aber auch ein Support-Team, das immer direkt zur Hilfe war, wenn man nicht weitergekommen ist oder wenn man Probleme hatte. Und Moodle war eigentlich essentiell fürs Studium. Also wir brauchten es, unsere Texte waren auf Moodle, unsere PowerPoints, die die Dozierenden verwendet haben.
Mhm. Genau. Ich hatte mir ja auch deine Bachelorarbeit durchgelesen und diese Aspekte des Game-Based Learnings, also das spielerische Element im Lernen, das würde ich gerne mal genauer betrachten. Was ist möglich, wenn man spielerisch oder Game-Based lernt? Beschreib das doch mal bitte.
Also dieser große Vorteil im Prinzip, wenn man Lernen und Spiele miteinander verbindet, ist, dass man eine geschützte Umgebung hat. Also man kann Sachen ausprobieren, ohne dass man Angst haben muss vor Reaktionen, vor Fehlern. Man ist einfach offener, freier. Und es ist halt auch einfach hirngerechter, einfach dadurch, dass dieser Stress- und Angstfaktor minimiert wird, der oftmals in der Präsenzveranstaltung vorhanden ist.
Mhm. Und nochmal das Thema mit dem Belohnen, das man ja über im Game-Based Learning auch hat, in verschiedenen Formen. Beschreib das doch nochmal bitte. Welche Arten von Belohnungen gibt es überhaupt?
Also das ist komplett unterschiedlich, das kann man gar nicht so genau sagen, aber das kommt auch so ein bisschen aus dem Bereich der Gamification, weil wenn der Mensch ist ja so gebaut, dass wenn er eine Belohnung kriegt, er sich freut. Und dem Gehirn wird damit auch gesagt, okay, ja, ich habe was richtig gemacht, ich habe was gut gemacht. Und wenn ich dann für Lernfortschritte beispielsweise Belohnungen bekomme, freut man sich natürlich, man will weiterkommen, man hat automatisch diese Motivation, die dadurch geweckt wird, die intrinsische. Und dadurch möchte man auch einfach selbst weitermachen. Und das ist somit dieser größte Bonus, den diese Belohnungen bringen können. Das kann sein, dass ich ein Level hochkomme, dass ich Punkte sammle, dass ich irgendetwas dafür bekomme. Mhm. Also das ist sehr vielfältig. Das kommt auf das Spiel und den Spielaufbau drauf an.
Ich finde es sehr interessant, dass du vorhin gesagt hast, dass Ängste weniger sind, die man quasi in einem echten analogen Unterrichtsraum vielleicht haben könnte, weil eine ganze Klasse vielleicht zuschaut, was man gerade sagt oder kommentiert. Und hier hat man quasi eine intrinsische Arbeit mit sich selber oder auch eine intrinsische Haltung zu dem Thema. Das heißt, du würdest davon ausgehen, dass viele Menschen durch Ängste auch ein Stück blockiert sind im Lernen.
Genau, das ist sogar nachgewiesen. Angst und Stress sind zwei Faktoren, die können sich positiv aufs Lernen auswirken, aber nur kurzzeitig. Sobald das chronisch oder dauerhaft wird, blockiert es das Gehirn. Das Gehirn kann dann einfach nicht mehr so lernen. Und sobald das Gehirn wieder in einem entspannteren Zustand ist, beginnt das Lernen wieder. Das ist wie so ein Ausschalter fürs Lernen im Prinzip, wenn zu viel Stress oder Angst ausgeübt wird.
Es gibt ja diese Begriffe Edutainment und in dem Fall hattest du ja vorhin schon gesagt, Gamification sind so Schlagworte, die viel genutzt werden, um das Thema zu beschreiben. Findest du, das könnte man nochmal weiter beleuchten, Edutainment als Begriff?
Also das Edutainment ist in Deutschland, soweit ich weiß, auch noch gar nicht mal so weit. Natürlich ist es immer gut, wenn Bildung mit irgendeinem Spaßfaktor verbunden wird, sag ich mal. Aber soweit ich das weiß, ist es für Kinder, dass es immer mehr kommt, dass Fernsehsendungen, Apps und so weiter produziert werden, wo Wissensinhalte interessant aufbereitet werden. Aber für Erwachsene ist das bisher noch relativ sparsam vorhanden.
Also ich höre auf jeden Fall heraus, es liegt noch viel vor uns. Wir haben echt viel zu tun, um Lernen auch in digitalen Ansätzen sehr bunt und vielseitig aufzubereiten. Da sind wir gemeinsam auf dem Weg. Wir arbeiten gemeinsam in einer Arbeitsgruppe zum Thema Moodle. Wir setzen ein Learning Management System auf und wir stehen da jetzt noch am Anfang, aber wir werden das sukzessive weiterentwickeln. Ich bin sehr gespannt, wie wir das gut lösen werden. Und wenn du jetzt einmal nochmal betrachtest, du kommst frisch aus der Uni, kommst quasi direkt in die Lehre vor Ort, in den Alltag eines Bildungsträgers. Was ist dir aufgefallen?
Also dadurch, dass die Uni ja einfach sehr theorielastig ist, ist es natürlich schwierig, die ganzen Theorien und Modelle, die man aus der Uni kennt, auf einmal anzuwenden und zu sehen, ja hey, das funktioniert ja gar nicht so. Und auch zu gucken, wo man einfach variabler werden muss, was man einfach in der Praxis natürlich sein muss, weil die Theorie nicht so einfach umsetzbar ist. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung, die wahrscheinlich auch mit der Erfahrung einfacher wird. Ich würde sagen, das war so die größte Herausforderung. Und vor allem, weil man möchte es ja schon so umsetzen, wie man weiß, dass es zum Beispiel methodisch, didaktisch am besten vertretbar wäre oder am hirngerechtesten. Aber es ist immer mit sehr viel Arbeit verbunden, das dann so optimal wie möglich umzusetzen. Und zusätzlich ist es manchmal einfach mit der Zielgruppe nicht möglich, weil natürlich jede Person individuell ist und dementsprechend nicht jede Theorie auf diese Person anwendbar ist.
Mhm. Genau. Bevor wir das nochmal weiter beleuchten, den Weg von der Uni direkt in die Praxis, den wir ja alle irgendwann mal gemacht haben und der immer quasi krasse Welten gegeneinander spielt, würde ich gerne noch mal auf die Verbindung von analog und digital schauen. Also du bist vor Ort, du merkst, alles geht noch gar nicht alles so digital, wie du es gelernt hast. Und trotzdem gibt es ja auch nach wie vor ein großes Bedürfnis für analoge Arbeitsformen oder Lernformen. Auch Teilnehmende, die sagen, ich möchte aber gerne einen analogen Unterricht haben. Die würden vielleicht nicht das Wort analog nehmen, aber die sagen, ich möchte gerne in der Klasse zusammen mit den anderen arbeiten.
Genau, also es ist ja generell eine Problematik, dass der Unterricht vermehrt komplett analog stattfindet oder wenn er digitalisiert wird, dass ein Transfer versucht wird, wo man ein komplettes analoges Setting in ein digitales Setting setzt, was so natürlich nicht funktioniert. Man muss es natürlich umwandeln, sonst würde das keinen Effekt bringen. Und das hat uns ja auch Corona gezeigt, dass wir da einfach viele Mängel haben. Und natürlich ist es auch im Fremdsprachbereich zusätzlich eine Herausforderung, dass die Teilnehmenden teilweise noch nie in ihrem Leben am Computer saßen. Und dann, was man jetzt auch oft durch die Medien gehört hat, ist halt diese soziale Spaltung auch einfach da. Viele der Teilnehmenden oder die Kinder haben keinen Computer, haben keine Tablets, haben ein Handy und wenn überhaupt WLAN zu Hause. Und das wird, glaube ich, einfach oft vergessen, dass die Ausstattung nicht normal ist und dass wir das mit einbeziehen müssen und vor allem auch, dass diese Medienkompetenz erstmal aufgebaut werden muss. Und das ist ein Prozess, der auch einfach lange dauert. Weil ich zum Beispiel bin groß geworden mit Technik und für mich war es komplett normal, mich an den Computer zu setzen. Und natürlich sind Sachen wie mit der Maus umzugehen das Normalste der Welt für mich. Aber wenn ich dann zum Beispiel meine Teilnehmenden sehe, die das erste Mal eine Maus in der Hand haben und erstmal lernen müssen, wie sie überhaupt auf die richtige Stelle des Bildschirms klicken müssen. Und wenn man dann diesen Sprung schaffen möchte zu digitalem Unterricht oder digital unterstützten Unterricht, ist das natürlich einfach ein riesengroßer Schritt, weil, ja, wenn man sich das jetzt vorstellt, dass der Unterricht zum Beispiel zum Teil über Zoom stattfinden sollte oder über eine Lernplattform wie beispielsweise Moodle, sind davor einfach sehr, sehr viele Schritte, die gegangen werden müssen. Und das ist, ja, natürlich viel Arbeit, die da vor uns steht auch.
Das stimmt. Sehr viele Aspekte, die du gerade benannt hast, alle hochbrisant und wichtig. Und es wird sicher so sein, dass analoges Lernen immer noch ein großes und wichtiges Thema bleibt und sein wird. Das würden wir, glaube ich, gar nicht in Frage stellen wollen, wenn wir, die wir jetzt an der Front sozusagen stehen und digitale Lehre mitentwickeln werden. Die Frage, die sich mir immer wieder stellt, ist eine kluge Kombination von analogem und digitalem Lernen, weil ich glaube, dass es sehr schön kombiniert werden kann, um dann typgerecht jeden da abzuholen, wo er steht. Vorausgesetzt die Basics, die du beschrieben hast, nämlich die WLAN-Verbindung, die Umgang mit Technik ist gegeben. Das ist sozusagen natürlich eine Basic, die man erstmal schaffen muss. Aber trotzdem, wie würdest du es beschreiben? Was sind kluge Modelle des Kombinierens von diesen beiden Systemen?
Also auf jeden Fall glaube ich auch, dass Medien oder mediengestützte Lehre definitiv wahnsinnige Vorteile hat und viele Optionen hat. Und es gibt ja auch verschiedene Modelle, die schon entwickelt worden sind, wie beispielsweise das hybride Lernen oder Blended Learning oder Flipped Classroom. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Ansätze schon, die zeigen, wie man die analoge Lehre mit der digitalen Lehre verbinden kann und dass das eine nicht das andere ausschließt, sondern dass beides wirklich gut miteinander funktionieren kann.
Es gibt auch diesen Begriff Serious Games. Beschreib den bitte nochmal.
Serious Games sind, wie der Name im Prinzip schon sagt, Spiele, die einen ernsten Zweck oder eine ernstere Absicht haben. Also da wird beispielsweise ein Lerninhalt mit einem gewöhnlichen Computerspiel kombiniert. Das kann auf jegliche Kontexte natürlich angewendet werden.
Jetzt nochmal zurück ganz konkret zu dir in deinem Unterricht vor Ort. Du bist ja in dem Thema Deutsch als Fremdsprache unterwegs. Wo kann dort digitales Lernen gut platziert werden?
Also wir verwenden Tablets beispielsweise und auch Computer und unsere Teilnehmenden lernen den leichten Umgang erstmal mit Tastatur, Maus, EDV-Programm Und dann aber teilweise nutzen wir zum Beispiel auch Serious Games. Es gibt zum Beispiel Serious Games, die sind extra für Deutsch als Zweitsprache in der Pflege ausgerichtet worden. Und unsere Teilnehmenden kriegen dann natürlich unsere Unterstützung und sind dann vor Ort und probieren es aus, damit sie gucken können, ob beispielsweise Pflege überhaupt für sie interessant wäre und wie das aussehen würde. Oder auch einige haben Erfahrung in dem Bereich aus ihrem Heimatland und können dann gucken, okay, gut, kann ich das auch in einen anderen Kontext übertragen? Und da sind auch Sachen drin wie gewöhnliche Umgangsformen. Wie reagiere ich, wenn beispielsweise der Patient unhöflich ist? Mhm. Und das in diesem geschützten Setting, was halt im Prinzip nur Serious Games oder generell Spiele ermöglichen.
Mhm. Und wie erlebst du das? Können das die Teilnehmenden gut annehmen?
Ich denke schon, sie sind auf jeden Fall immer sehr offen und auch wenn es meistens Startschwierigkeiten gibt, sind sie dann relativ schnell drin, dadurch, dass auch viel einfach intuitiv ist, gerade mit dem Durchklicken, wenn man dann einmal gelernt hat, okay, ich muss auf diesen Pfeil klicken, dann komme ich weiter, dann ist das drin und das geht ziemlich schnell, auch wenn man keine Vorerfahrung hat. Das sieht man ja auch oft auch an Kindern, die in sehr, sehr jungen Jahren schon komplett mit ihrem Tablet umgehen können. Ich glaube, viel ist da einfach so designt und gestaltet, dass es komplett intuitiv funktioniert.
Jetzt hast du noch mal ein paar wichtige Schlagworte genannt, nämlich die Gestaltung, das Design, die Intuition im Umgang mit solchen Lernwegen, die offensichtlich eine sehr große Rolle spielen, damit man Menschen dafür gewinnt.
Ja, ich denke, dass das auf jeden Fall ein wesentlicher Aspekt ist. Wenn ich jetzt nur mich selbst angucke, wenn ich auf eine Website gehe, die noch ein Design hat von 2010 oder eine, die jetzt gerade neu überarbeitet worden ist, nehme ich beispielsweise zuerst die überarbeitete, schöne, designte Website, einfach weil ich das Gefühl habe, sie ist ja ernster. Ich weiß gar nicht warum, aber dass da der Inhalt wirklich korrekter ist und ja, spricht einen einfach mehr an, würde ich sagen.
Okay, du hast jetzt das Thema Website genannt, aber auch im Learning Management System wäre das absolut wichtig, dass man darauf achtet, über das Design die Person abzuholen und quasi eine Art Credibility auch zu verkörpern, würde ich so beschreiben. Sind das auch deine Worte?
Ich würde auch sagen, ja. Und das Design ist ja auch was man dann verbindet mit den Inhalten. Also wenn das Design ansprechend ist, verbinde ich das ja auch automatisch damit, dass eventuell die Inhalte ansprechend sein könnten oder die Institution, die dahinter steht. Mhm. Das heißt, es ist, denke ich, einfach schon wirklich eine essentielle Ebene.
Dann würde ich nochmal das Thema Intuition beleuchten. Also wenn Lehrschritte in einer digitalen Form intuitiv ablaufen, wenn das System so geführt wird, dass ich relativ schnell nachvollziehen kann, wo ich stehe, werde ich wahrscheinlich auch erfolgreicher lernen. Wie schafft man es, ja, eine gute intuitive Lehrweise aufzusetzen?
Ich glaube, da muss man sich auch so ein bisschen in sich selbst reinhören und gucken, wie einfach fällt es einem selbst, wenn man etwas zum ersten Mal verwendet. Und oft ist natürlich die Problematik da, dass man erstmal Sachen ausprobieren muss und dieses Learning by Doing im Prinzip anwenden sollte, muss. Mhm. Und das Gute bei den Lernplattformen ist aber, dass man keine Programmiersprache braucht, man braucht keine Voraussetzungen und man klickt sich durch, man lernt es relativ schnell, ohne dass man das Gefühl hat, man lernt dabei die Herangehensweise. Und beispielsweise Moodle ist ja schon so aufgebaut, dass das eigentlich gegeben ist. Wenn die Lernplattform mit Inhalten gefüllt ist.
Ich hatte heute Morgen auf dem Weg hierher einen Podcast gehört, auch zu dem Thema Game-Based Learning. Und es ging auch nochmal um die quasi ursprüngliche Haltung, wie wir in der Schule früher mal gelernt haben. Man hat quasi Texte ausgedruckt bekommen, man hat sich Notizen gemacht, man hat immer Papier in der Hand gehalten. Und das würde ja jetzt zugunsten von digitalen Elementen gar nicht mehr erforderlich sein. Braucht man trotzdem auch immer noch mal so ein Print in der Hand oder geht es irgendwann komplett ohne?
Ich glaube, das ist abhängig von den eigenen Vorlieben. Aber beispielsweise für Tablets gibt es jetzt ja mittlerweile Folien, die papierähnlich sind, damit man das Gefühl hat, man guckt auf Papier oder fühlt Papier und dass es authentischer ist dadurch. Aber ich denke auch, gerade mit den neueren Generationen, würde ich sagen, wird es einfach immer normaler, kein Papier in der Hand zu halten. Ich glaube nicht, dass Lehrbücher demnächst ersetzt werden. Ich glaube, das wird immer das Nonplusultra bleiben im Prinzip. Aber dass man zusätzlich sich daran gewöhnt, dass es nicht das Einzige ist, ein Buch oder ein Papier in der Hand zu haben. Und ich glaube, das wird immer normaler werden. Weil zum Beispiel Google oder Ecosia oder andere Suchmaschinen werden schon genutzt wie ein zweites Gedächtnis. Also als ob es das Normalste der Welt wäre, dass ich gar nicht erst nachdenke oder ein Buch aufmache, um was nachzuschlagen, sondern ich google es. Mhm. Und das allein zeigt ja schon, wie sehr wir uns daran gewöhnen, Medien zur Hilfe zu nehmen.
Mhm. Diese vielleicht konkurrentische Betrachtung, dass ja Menschen, die Bücher schreiben, Bücher didaktisch aufbereiten, die digitale Lehre vielleicht als Bedrohung sehen könnten, findest du die berechtigt?
Nein, nicht wirklich, weil die Lehrwerke, glaube ich, haben einfach so einen sicheren Stand, dass die keine Sorgen haben müssen. Und zusätzlich passen die sich genauso an. Die meisten haben mittlerweile entweder auch Lernplattformen oder sie haben digitale Bücher nochmal zur Verfügung, die sie auch den Lehrenden zur Verfügung stellen, die beispielsweise dann für das Whiteboard, das Interactive Whiteboard genutzt werden können oder die für die Online-Lehre genutzt werden können. Und dementsprechend haben sie nicht mehr Arbeit, aber haben zwei Produkte, dementsprechend auch zwei Sachen, die sie verkaufen können. Ich glaube nicht, dass da der Lehrwerkverband als Verlierer abschneiden wird, sag ich mal.
Ja, das finde ich, hast du toll ausgedrückt und vor allem das große Potenzial ja eigentlich beschrieben. Im Grunde ist es ein Stück mit der Zeit gehen, wo natürlich alle aufgefordert sind, auch quasi beide Wege anzubieten und zu denken, also einen digitalen und einen analogen quasi Weg der Lehre in Form eines Buches oder einer Plattform zu bedienen.
Genau. Und ich glaube einfach, dass man offener dafür sein muss, weil es wird immer mehr in den Alltag integriert werden.
Mhm. Ich finde, dass du wirklich schön viele Details benannt hast und auch ein breites Fachwissen mitbringst, natürlich durch dein Studium. Wenn du jetzt einmal auf die nächsten 1-2 Jahre schaust, also Corona war der große Katalysator, hat das Ganze getrieben und wir waren natürlich eher unfreiwillig plötzlich in einer Situation, die jetzt zur Kür werden sollte. Welche Vorstellung hast du? Was passiert so in den nächsten 1-2 Jahren? Wie wird sich das weiterentwickeln?
Also ich glaube, Corona war in dem Fall wichtig für uns, dass wir gesehen haben, wie weit hinten Deutschland eigentlich in der Digitalisierung ist, gerade im Vergleich zu anderen Ländern. Und dass wir einfach noch wahnsinnig viel tun müssen an jeder Stelle eigentlich. Und gleichzeitig kann ich mir aber vorstellen, dass das Thema wieder ein bisschen abflachen wird, sobald Corona vorbei ist. Was man beispielsweise allein daran gesehen hat, im März, als der erste Lockdown war, mussten alle sich neu mit Videokonferenz-Tools oder Lernplattformen sich damit auseinandersetzen. Und trotzdem wurde es dann nicht kontinuierlich genutzt bis zum Winter. Und jetzt gab es wieder die gleiche Problematik. Wie verwende ich denn überhaupt ein Videokonferenz-Tool? Und wie mache ich meine Lehre digitaler? Es ist einfach zwischendurch wieder komplett runtergedrückt worden. Und ich glaube auch einfach, dass da die Abwehrhaltung von vielen Lehrenden einfach auch eine Rolle spielt, dass digitale Medien oder digitaler Unterricht einfach noch so ein Fremdbegriff sind, dass es sich ja als was Unbekanntes, was Falsches vielleicht anfühlt. Und das ist, glaube ich, so eine Sache, die wird sich vielleicht in den nächsten 1-2 Jahren ein bisschen lockern, weil man gesehen hat, hey, es ist ja gar nicht so schlimm und es kann funktionieren und es kann auch Vorteile haben. Aber gleichzeitig muss man halt auch daran arbeiten, dass es nicht eine größere Trennung von sozialen Schichten gibt durch die Digitalisierung.
Mhm. Diesen Aspekt der Trennung der Schichten, bitte beschreib das auch noch mal ein bisschen genauer.
Was wir jetzt ja viel gesehen haben in den Schulen oder auch in der Erwachsenenbildung, ist einfach die Ausstattung. Und zusätzlich ist es dann, dass die Kinder oder die Erwachsenen, die aus den sozial schwächeren Bereichen kommen, dass die auch nicht wissen, wie man Medien überhaupt benutzt zum Lernen. Mhm. Für Leute, die aus dem Bildungsbereich kommen, ist es normal, Medien zu nutzen zum Lernen. Wenn man aber nicht aus diesem Bereich kommt, muss man komplett bei Null anfangen, wie man sein Handy zum Beispiel nutzt für einen guten Zweck ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, aber wie man es nutzt, um damit tatsächlich was zu lernen. Weil das ist einfach gar nicht gegeben und das ist nicht da. Und wenn man jetzt zum Beispiel an der Universität war, dann weiß man, wie man das miteinander integriert. Oder wenn man, ich weiß nicht, einfach generell viel damit zu tun hatte im Bildungsbereich. Aber das ist, glaube ich, einfach nicht so gegeben.
Das heißt, wir brauchen viele Konzepte, um ganz viele Menschen mitzunehmen. Einmal die in Anführungsstrichen sozial Schwächeren, die das vielleicht im eigenen heimischen Umfeld nicht bekommen. Die muss man mitnehmen. Und natürlich auch viele Lehrende, die erstmal auch mit Ängsten behaftet sind, die vielleicht in der analogen Welt sich zu Hause fühlen und jetzt das den Weg in die digitale Welt erstmal nur mit Widerständen auch geht. Das ist das eine, dass wir natürlich, gerade wenn wir so Akteure wie du und ich, die da voller Euphorie stecken, eben auch immer sehen, dass die anderen alle mitgenommen werden müssen. Sonst erreichen wir einfach nicht das, was wir eigentlich auch wollten, oder?
Ja, genau. Und vor allem, dass man auch Alternativwege aufzeigt, ist dabei, glaube ich, wirklich wichtig, weil diese Hemmschwelle abzubauen, ist ein riesengroßer Schritt, egal ob auf der Seite der Lehrenden oder auf der Seite von den Teilnehmenden. Weil natürlich ist es, wie dieses Sprichwort so schön sagt, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht, glaube ich, heißt es. Und genauso ist das. Das ist immer, wenn was neu ist, immer wenn es ja neue Einschränkungen irgendwo gibt, die eigentlich gar keine Einschränkungen sind, kommt immer erstmal Ablehnung. Aber gleichzeitig, wenn man dann sich daran gewagt hat, sinkt das ja auch.
Genau, also im Grunde würden wir die Neugierde wecken wollen, bei vielen auch mal was auszuprobieren, was sie vielleicht noch nicht gemacht haben. Und eine Motivation auch, Motivation wecken ist, glaube ich, das richtige Wort, damit sie kleine Schritte gehen können und sich nicht von einem großen, vielleicht erschlagenden Tool einschränken lassen oder erschrecken lassen.
Ja, also ich denke auch, dass die Motivation geweckt werden muss. Ich denke, dass sie da ist und dass man, jeder Mensch ist ja neugierig auf einem gewissen Weg. Und wenn man diese Neugierde nutzt, um beispielsweise eine Lernplattform schmackhaft zu machen, dann ist es der beste und einfachste Weg, so gesehen. Und dabei sollte, denke ich, auch aufgezeigt werden, dass digitale Lehre nicht automatisch mehr Aufwand bedeutet, sondern teilweise sogar weniger Aufwand sein kann. Und man müsste dann zum Beispiel auch methodisch-didaktisches Vorgehen sich näher betrachten, damit man nicht dieses Problem hat, dass man vom Analogen ins Digitale geht und einfach den kompletten Transfer zu 100% machen möchte, da das ja nicht funktioniert oder theoretisch auf jeden Fall nicht funktioniert. Deswegen, ja, es sind klar viele Baustellen und viele Hürden, die da kommen, aber gleichzeitig glaube ich, dass sobald sich die Auseinandersetzung von beispielsweise Lehrenden mit anderen Möglichkeiten ergibt, dass auch viele offen sein werden, spätestens nachdem sie es ein paar Mal benutzt haben und die Vorteile sehen.
Jetzt haben wir 2021. Was meinst du, was ist 2031?
Hoffentlich ist es dann normaler, aber die Technik schreitet ja auch komplett voran. Ich habe mal gelesen, dass alle 4 Jahre alles zu 100% überholt ist. Wenn man das betrachtet, glaube ich, also könnte ich mir gar nicht vorstellen, wie weit die Technik eigentlich ist im Jahre 2031, wie weit die künstliche Intelligenz und was nicht alles ist, die dann natürlich auch unterstützend ist. Ich denke, es wird weiter voranschreiten und dass es normaler wird, dass es normalisiert ist, einfach Medien, digitale Medien vor allem, im Unterricht anzuwenden und dass man auch Entwicklung hat, gerade beispielsweise bei Serious Games oder Gamification, dass sowas in jeglichen Bereichen da ist und zugänglich ist, dass diese Bildung zugänglich für alle ist, was wiederum ja eine Chancengleichheit schaffen könnte, wenn die Voraussetzung, wie beispielsweise das mediale Endgerät, gegeben ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen Vorstellung, also es sprengt so ein bisschen meine Vorstellungskraft, wie es 2031 sein könnte, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, was für eine Riesenschritte die Medien gehen werden. Aber ich denke weiterhin, das Lehrbuch wird da sein.
Interessant. Ich würde gerne das, was du jetzt gesagt hast, so auch als Schlussplädoyer im Raum stehen lassen. Wir wissen es alle nicht, aber ich finde es interessant, auch genau dich das zu fragen, du bist ja noch sehr jung, kommst frisch von der Uni und hast quasi noch dein ganzes Arbeitsleben vor dir und du wirst die nächsten 10 Jahre aktiv mitgestalten. Also ich bin sehr gespannt, was da so kommt und ich freue mich sowieso auf die Zusammenarbeit mit dir. Möchtest du noch was sagen?
Ich freue mich auf die Zukunft.
Super. Vielen Dank, Josefina Tlattler, für dieses sehr detaillierte Gespräch, für die vielen Einblicke in das Thema Online-Lernen, in das Thema Gamification und was da alles dranhängt. Und ja, lasst uns alle gemeinsam einen Weg gehen und auch ein bisschen von dem, was Josefina mitbringt, aufnehmen. Vielen herzlichen Dank.